Drag and Drop oder doch lieber Python, Cloud oder eigener Server, No Code oder No Code? Wenn du dir diese Fragen stellst, während du zum 10. Mal versuchst, deine KI-Workflows zu automatisieren, bist du nicht allein.
Heute geht es um Automatisierungsplattformen wie n8n und die ewige Frage, wann macht No-Code Sinn und wann muss man doch selbst coden. Wir teilen unsere Erfahrungen mit fertigen Plattformen und wann man lieber selber etwas baut.
Herzlich willkommen zur 10. Folge von Künstlich Klug, dem KI-Podcast ohne Hype, dafür mit Fakten und Begeisterung von Afritz Consulting und Divisio. Zum kleinen Jubiläum begrüßen euch aus Köln Andreas und Christoph.
Hi Christoph.
Hi Andreas. Und herzlich willkommen, liebes Publikum, zur neuen Folge von
Künstlich Klug.
Heute zum Thema Automatisierung. Und da habe ich mich ja schon sehr drauf gefreut, denn ich durfte ja im Büro teilhaben an deinen zahlreichen Automatisierungsexperimenten. Meistens, wenn es geklappt hat, musste ich gar nicht erst nachfragen. Und wenn es dann nicht so gut geklappt hat, musste ich mal ein bisschen mehr nachfragen, was mir auch eine diebische Freude bereitet hat. Genau. Aber für die Zuhörer und Zuschauer erstmal, was verstehst du denn in diesem KI-Kontext überhaupt unter Automatisierung?
Mein Verständnis von Automatisierung ist an der Stelle immer dann, wenn ich Teile von Arbeitsprozessen jetzt im unternehmerischen oder im betrieblichen Kontext habe, die ich ein Stück weit durch LLM oder durch ein KI-Modell abbilden kann und wenn möglich ich das Ganze anstoßen kann oder es automatisch angestoßen wird durch irgendein Event und ich sag mal, das Ergebnis vielleicht auch irgendwie verwerten kann. Also ein klassischer Workflow, wenn man das so sagen möchte.
Gut Neudeutsch. Also eine E-Mail kommt rein, wird auf gewisse Kriterien geprüft und dann wird die zum Beispiel schon mal vorverarbeitet, ohne dass ein Mensch überhaupt draufschauen muss.
Genau.
Und wo ist denn jetzt dann der Unterschied zu, du hast jetzt LLMs erwähnt, automatisieren tun wir natürlich in der IT sehr viel. Mhm. Das ist eigentlich so ein Kern von dem allen. Was macht denn jetzt den Unterschied aus zu so einer LLM-basierten oder zu einer modernen Automatisierung, zu einer KI-Automatisierung und eigentlich einfach nur Code, der regelmäßig ausgeführt wird, ein Programm, das regelmäßig läuft?
Mhm. Man kann halt Fälle abbilden, für die es sonst vielleicht eine ganze Bandbreite an möglichen Lösungen gäbe, die ich aber alle gar nicht durch Bedingungen abfrühstücken möchte, so, weil es mir einfach zu viele sind. Beispielsweise die klassische E-Mail automatisch zu kategorisieren, kann ich vielleicht anhand des Betreffs, wenn ich das als Regeln irgendwo eingestellt habe. Aber wenn ich dann halt schon beispielsweise für gewisse Dinge eine Antwort vorformuliert haben möchte oder wenn ich andere Dinge irgendwie gemacht haben möchte mit dieser E-Mail, die aufgrund dieser E-Mail angestoßen werden sollen, dann lohnt sich beispielsweise so eine Automatisierung. Und E-Mail ist vielleicht ein einfaches Beispiel.
Ja, aber selbst eine Einordnung, wenn ich 30 Abteilungen habe, das feste Kriterium, ab wann eine E-Mail in eine Abteilung kommt, ist ja nicht leicht zu schreiben.
Ja.
Denn da muss ich wirklich an jedes mögliche Formulierung eines Betreffs denken. Und das gibt ja unendlich viele. Selbst da ist ja schon ein LLM. Gut, da hätten wir ja früher, ich habe früher auch Natural Language Processing gemacht, dafür hätte man früher ein eigenes Machine Learning Modell trainieren müssen, um überhaupt rauszufinden, in welche Abteilung das gehört. Ja. Das war schon ein Projekt in sich und das kann man natürlich jetzt einfach prompten.
Genau.
Genau. Jetzt habe ich ja gesehen, dass du da sehr gerne mit lustigen Tools arbeitest, wenn ich sowas mache, weil ich bin einfach in Fleisch und Blut bin ich Programmierer. Wenn ich das höre, dann schreibe ich halt Code. Und da, wo ich das mit wenn, dann und sachlichen oder mit festen Argumenten, mit festen Kriterien machen kann, programmiere ich's. Und dann frage ich zwischendurch das LLM. Aber du hast ja mit anderen Sachen gearbeitet. Also das, vielleicht für die Leute, die es noch nicht gehört haben, No-Code-Plattform. Was ist denn das? Eine No-Code-Plattform.
Genau, also man unterscheidet vielleicht zwischen Plattformen, wo wirklich gar kein Code ausführbar ist, und Plattformen, wo man, das nennt sich dann Low-Code, also gewisse Codeschnipsel vielleicht auch nutzen kann.
Und bleiben wir aber beim Beispiel No-Code. Was bedeutet dann No-Code?
Also da kann ich, die meisten sind mal entstanden als klassische Integrationsplattformen online, wo ich verschiedene Software Produkte, also Software as a Service, keine Ahnung, mein Buchhaltungstool und mein Kundenverwaltungstool CRM miteinander verknüpfeln kann und sagen kann, wenn ich einen neuen Auftrag reinbekommen habe im CRM, dann lege mir automatisch auch schon einen Stammsatz in der Buchhaltung ab. Und um diese beiden Softwareprodukte, die es als Cloud-Lösung vielleicht gibt oder auch nicht als Cloud-Lösung gibt, aber die meisten Integrationsplattformen sind mit Cloud-Lösungen gestartet. Um die beiden miteinander zu verknüpfen, haben die quasi eine Integrationsplattform geschaffen und haben gesagt, okay, es gibt verschiedene Trigger pro Plattform, die sind per Schnittstelle verfügbar und es gibt verschiedene Aktionen, die sind auch
aber pro Plattform. Aber muss ich mir verfügbar. Das als Nutzer dann vorführen? Weil als Programmierer verstehe ich das, ja. Dann habe ich sogenannte APIs, aber No-Code heißt ja, ich muss nicht dafür programmieren. Wie funktioniert das denn mal wirklich aus der Benutzersicht? Was mache ich denn als Benutzer, wenn ich da nicht programmieren muss?
Genau, also tatsächlich gibt es bei den meisten Plattformen entweder schon vorgebaute Templates, also wo sich viele Leute schon gute Ideen gemacht haben, wie ich A mit B verknüpfen kann. Und wenn es das noch nicht vorgebaut gibt, ist das wirklich Drag and Drop, also dass ich die Anwendung anklicke, sage, das sind meine Benutzerdaten, damit meldest du dich als Plattform automatisch an.
Das ist grafisch, du sagst jetzt Drag and Drop. Das heißt also, es gibt immer nur das Paradigma, das grafisch zu machen. Genau. Das heißt, statt einem Flussdiagramm, das kennt man vielleicht für einen Ablauf, mache ich ein Flussdiagramm in dieser speziellen Software, indem ich halt Kästchen verbinde. Und jedes Kästchen, jeder Knoten, jeder Schritt, der ist vorgefertigt. Also ich habe einen Werkzeugkasten für die verschiedenen Softwareprodukte, mit denen das Ding sprechen kann. Die ziehe ich dann rein und dann kann sagen, es ist auch wieder ein Wenn-Dann, wenn ich von dem Kästchen was rausbekomme, dann ziehe ich mit der Maus darüber und kann halt da dann bestimmte Sachen einstellen. Zum Beispiel meinen Account einstellen oder Regeln definieren.
Richtig. Am Ende ist das schon eine Programmlogik hinter, nur es ist halt wirklich auf grafischer Oberfläche.
Ja. Das heißt also, ich schreibe keinen Text, keinen, was dem Außenseiter vielleicht so ein bisschen wie Hieroglyphen vorkommt, sondern ich kann hinterher sehen, wie die Abläufe sind, weil ich wirklich so ein Flussdiagramm habe, so eine Art Organigramm, kann man fast sagen, von dem, was da läuft. Okay. Genau. Das heißt, ich kenne das noch aus anderen Anwendungsfällen, diese sogenannte grafische Programmierung. Diese Plattformen, die funktionieren alle nach diesem Prinzip. Also das sind alles grafische Benutzeroberflächen, um Kästchen zusammenzustecken, so dass ich nicht programmieren muss und ein optisches Feedback bekomme für das, was passiert.
Genau. Und auch relativ leicht verstehe, durch was für einen Prozess beispielsweise so ein Objekt wie eine E-Mail oder irgendwas da durchläuft.
Ja. Okay. Wir haben ja schon N8N im Vorspann erwähnt. Ja. Welche Plattformen gibt es denn da? Also was sind denn gerade so im Moment die Platzhirsche?
Genau. Also drei sehr weit verbreitete Plattformen, Zapier oder Zapier, sehr früh schon im Markt gewesen. Dann gibt's make.com, ist ebenso eine Plattform, und N8N. Und die haben natürlich alle irgendwie so ihre Alleinstellungsmerkmale. Warum es sich vielleicht lohnt, auf die eine Plattform statt auf die andere zu hosten, da seine Workflows irgendwie drauf zu erstellen. Aber diese drei Plattformen sind, ich würde mal sagen, somit die drei größten.
Ja, das konzentriert sich ja sehr schnell. Das Spannende bei N8N ist, glaube ich, dass es ausnahmsweise mal eine Firma aus Deutschland ist. Ja. Das ist ja sehr schön, wenn ich an das Thema Datenschutz denke und Firmengeheimnisse, wenn ich da ausnahmsweise mal einen Anbieter habe, wo nicht sofort erstmal alles per Default in Silicon Valley wieder zurückgeht. Also N8N kenne ich, das ist deshalb vor allem Begriff. Ich kenne es natürlich auch deshalb, weil alle im Moment davon reden.
Auch eine Plattform, um vielleicht da noch einzuhaken, die ich selber hosten kann. Also man kann eine lokale Version davon selber auf dem eigenen Rechner oder auf dem eigenen Server, virtuelle Maschine hosten.
Ja, das ist für mich ja immer und vor allem auch die Kunden, die ich habe, ist das immer ein Argument. Ich will natürlich, dass die Leute, wenn ich ein gutes Produkt habe, möchte ich, dass die Leute damit auch Geld verdienen können. Das ist bei dem SaaS, Software as a Service. Du hattest das schon mal ein paar Mal gemacht, also wo ich eine Software nicht mehr kaufe, nur noch miete. Man darf ja heutzutage nichts mehr kaufen, man mietet ja nur noch. Ist klar, wie das Geld da hinkommt. Ich hoffe insofern, dass dieses Self-Hosting sich für N8N dann trotzdem lohnt, weil wäre gut, wenn es die weiter gäbe. Da sollte man auch immer dran denken, wenn man sowas auf diese Art und Weise nutzt. Jetzt vielleicht so als kleiner Plug, jetzt nicht speziell für N8N, wir kriegen kein Geld. Ich kenne die Leute überhaupt nicht. Ja. Ich bin auch nicht die Zielgruppe. Aber da kann man dann wahrscheinlich Beratung und Unterstützung bei der Einrichtung und so dann mieten und bei denen kaufen, wenn man nicht einfach bei denen die Plattform
benutzt. Ja, und es gibt Enterprise-Tarife, also für große Kunden oder Unternehmen. Genau.
Genau, ja. Das ist ja auch vielen sehr wichtig, dass ich halt einen Ansprechpartner habe. Jetzt hast du ja damit auch schon Sachen gebaut. Wie ist denn jetzt, hoffentlich machen wir uns jetzt nicht unbeliebt bei den Leuten von N8N und anderen. Frage vorneweg. Sind denn die anderen Alternativen, diesen nicht Self-Hosting?
Genau, da ist das meines Wissens nach nicht möglich. Wie gesagt, alle diese Anbieter haben ihre Vor- und Nachteile. Zapier gibt es schon lange am Markt, hat, ich würde mal sagen, mit die meisten Anbindungen an irgendwelche Software-Tools, die es online gibt. Also es gibt eine ganze Bandbreite, hat aber beispielsweise ein anderes Preismodell als Make.com. Die haben auch sehr viele Anbindungen, hat wieder ein anderes Preismodell als N8N, haben viele Anbindungen, aber man muss sich auch sehr viel selber konfigurieren, damit das am Ende lauffähig ist. So. Wiederum eines der, ich sag mal, Benefits von N8N, und das schätze ich auch sehr, man kann das, was wir gerade eben besprochen haben, Softwareknoten miteinander verbinden in so einer grafischen Oberfläche. Da kann auch ein Knoten wirklich eigenprogrammierter Code sein. Ne? Also da kann man beispielsweise Low-Code mit eigenem Code reingehen und auch Schritte eigens dazu entwickeln.
Das heißt aber, man hat die Wahl, man muss das nicht. Das heißt, wenn ich also aus dem Baukasten alles finde, was ich brauche, muss ich nicht selber schreiben. Jetzt wollen wir alle wissen, wie hat das denn funktioniert?
Gestartet habe ich mal ein Experiment dieses Jahr mit N8N, beziehungsweise habe damit einen Workflow 1-2 abgebildet. Ein klassischer Fall in meinem Arbeitsalltag ist halt, ich mache Workshops mit Kunden, beschreiben viel auf Kärtchen.
Also so, nicht bei LinkedIn, du hast die gesamte Firma durch N8N Workflows ersetzt.
Nein.
Das glaube ich auch wirklich keinem. Ne? Aber okay, gut. Okay, also du hast schon N8N Workflows gebaut, genau. Und ein Beispiel wäre,
Genau, also klassisch Kundenworkshops, Kunden schreiben Kärtchen auf Pinnwände und ich selber habe die halt am Anfang irgendwie auch noch abgetippt. Ne? Und bin dann irgendwann drauf gekommen und habe gesagt, okay, es macht vielleicht viel, viel mehr Sinn, die abzufotografieren, die einmal in N8N beispielsweise hochzuladen, per OCR, also Schrifterkennung, zu erkennen, was steht da geschrieben.
Und da haben wir schon das erste, die KI-Anwendung, denn OCR ist eine klassische KI-Anwendung, auch wenn man das gerade nicht so auf dem Schirm hat.
Genau.
Das kriege ich nicht programmiert, eine OCR. Das ist halt so ein Fuzzy-Prozess.
Das relativ schlank auszulesen, in eine Excel-Tabelle zu übertragen und vielleicht noch irgendwie ein paar kluge Alternativen dran zu kleben.
So. Mhm. Ja, das die war klugen so, Alternativen kommen dann aus dem LLM.
Genau, beziehungsweise habe ich halt mit ein bisschen Kontext versorgt, vorgepromptet. Genau.
Okay.
So, und das war beispielsweise ein Use Case, der erstaunlich leicht funktioniert hat, was cool war. Woran ich länger gesessen habe, ist halt die meisten Anbieter, die großen Anbieter, OpenAI, Claude etc., haben alle ein sogenanntes Deep Research Feature, also wo quasi intern mehrere Schleifen gedreht werden, um ein Thema zu recherchieren.
Auch mit Internetsuche dazwischen, der sucht sich dann selber Sachen aus dem Internet.
Genau. Und diesen Prozess, den gab es Anfang des Jahres noch nicht, beziehungsweise wurde nur grob beschrieben von Anbietern wie Google. Und ich wollte diesen Prozess selber steuern können, also sagen können, wie sieht der Research-Plan aus, was recherchiert werden soll und wie sollen auch die Ergebnisse bewertet werden, beispielsweise zu IT- und Software-Trends. Und habe dann dementsprechend in N8N verschiedene Knoten aufgemacht, die eigens Recherche anstoßen, die Ergebnisse bewerten und wieder zusammentragen für eine Trendanalyse beispielsweise.
Aber das zeigt auch sehr schön, wie mächtig das ist und oder umgekehrt, es zeigt, wie dünn auch diese Deep Research Sache ist, also die Power kommt aus dem LLM, dass du da alleine mit so einer Plattform, das wird nicht so gut gewesen sein wie das von Google, aber ganz schlecht war es auch nicht, weil die Ergebnisse haben ja schon Hand und Fuß gehabt, dass du dir das selber bauen kannst.
Genau, beziehungsweise ich hatte den Prozess unter Kontrolle, weil ich halt sagen konnte, okay, an der Stelle passt mir das noch nicht so sehr oder an der Stelle noch nicht so sehr und konnte halt ein bisschen experimentieren, bis mir das Ergebnis am besten gefallen hat.
Darf man fragen, wie lange hat das dann gedauert, bis du damit zufrieden warst?
Tatsächlich habe ich das in Zusammenarbeit mit damals einer Mitarbeiterin bei mir gemacht und wir haben natürlich da 2-3 Schleifen gedreht. Ich glaube, wir haben schon 2, 2,5 Wochen gebraucht, wobei man dazu sagen muss, sie hat das nicht Vollzeit komplett alleine gemacht und hat sich dabei neu in die Plattform eingearbeitet.
Mhm, also das ist ja trotzdem nicht, das ist ja immer
genau. Es war
ziemlich okay, würde ich sagen.
War für, wir experimentieren damit mal, ein guter Zeitraum.
Ja. Also würdest du auch sagen, dass solche Plattformen schon, jetzt sind nicht ganz fair, denn du kannst ja programmieren. Mhm. Und auch dieses, naja, kann. Ja. Nein, du kannst programmieren. Es ist ja immer noch auch eine, auch grafisches Programmieren ist eine Art der Programmierung. Das heißt, man muss trotzdem logisch denken und Fälle abdenken. Wie würdest du jetzt auch von dem, was du da mitbekommen hast, weil die Kollegin war ja keine Programmiererin, so ich das mitbekommen habe, würdest du aber trotzdem sagen, dass man als normaler PC-Benutzerin in der Lage ist, sich darin, also das auch zu erlernen, ohne programmieren zu können?
Ja, und die verschiedenen Plattformen machen es einem leichter oder schwerer. Mhm. Also es gibt Plattformen, die machen einem das sehr leicht. Mhm. Was die meisten Plattformen jetzt mittlerweile innehaben, ist einen eigenen AI-Assistant einer Seite, mit dem man sich diese Workflows zusammenprompten kann. Also
das ist natürlich auch gut, ja.
Also quasi beschreibt, was man haben möchte und welche Bausteine dieser Prozess haben soll. Und dieser AI-Assistant baut einem das dann erstmal im ersten Entwurf natürlich zusammen. So.
Das spart bestimmt auch eine Menge Zeit. Wie ist deine Erfahrung damit?
Anfangs waren die KI-Agenten noch sehr schwer da drin oder die taten sich sehr schwer damit, diese Workflows zu erzeugen. Da waren die sehr, sehr gut für die Fehlerbehandlung, also fürs Error-Handling, wenn Fehler auftraten im Prozess, die rauszufinden. Mittlerweile sind die schon sehr, sehr gut geworden und haben auch Anbindungen an andere Software, sodass man aus Claude oder OpenAI selber diese Workflows erzeugen kann mit einer Schnittstelle, die dahin geht. Das hilft auf jeden Fall. Und was anfangs auch gerne genutzt wurde, die meisten Workflows lassen sich in JSON, also sprich in einer Datensprache exportieren und importieren. Das bedeutet, wenn ich nur ein Modell hatte, was nicht irgendwie angebunden war an so eine Plattform, konnte ich mir halt JSON-Workflows erzeugen, die importieren in die Plattform und konnte damit weiterarbeiten. Das ging auch.
Okay, das heißt, man hat immer noch den Weg. Die spannende Frage ist jetzt, hört sich das, ich kenne ja die No-Code und Low-Code-Versprechen, also an unseres Programmiererstuhl wird ja permanent gesägt, angeblich sind wir bald immer überflüssig. Also ich habe ja schon gesehen, auch an den Beispielen von dir, es ist kein Mumpitz, also es ist ein ernstzunehmendes Tool, das brauchbar ist. Wann würdest du sagen, also wann lasse ich, also schreibe ich entweder selber oder lasse Software für mich individuell schreiben und wann nehme ich eher so ein Tool? Also kannst du da so ein paar Kriterien machen, an denen man das so festmachen kann, so ganz grob, das mache ich erstmal mit N8N und Co. Oder nee, das lasse ich lieber gleich, das lasse ich entwickeln. Also wo würdest du da so ein bisschen die Grenze ziehen in Projekten?
Ja, also ich mag solche Integrationsplattformen, deswegen nutze ich den Begriff auch lieber. Ich mag diese Integrationsplattform halt deshalb gerne, weil sie verschiedene Softwarelösungen miteinander integrieren können. Mhm. Also wann immer ich irgendwie die Möglichkeit sehe, einen Prozess, der über mehrere Softwarelösungen hinweg geht, miteinander zu verbinden und die Schnittstellen, wie ich mal von so einer Plattform irgendwie genutzt werden können oder ich die irgendwie nutzbar machen kann, dann ist das total hilfreich. Ne? Also wenn ich von CRM zu Buchhaltung, zu Datenablage-Tool oder irgendwas anderem gehe und sich das irgendwie da so durchzieht, dann kann ich das irgendwie total sinnvoll nutzen. Ich tue mich schwer damit, jeden Kleinstprozess damit zu automatisieren, weil es sich manchmal halt auch einfach gar nicht lohnt. Manchmal lohnt es sich einfach, die normalen Modelle zu nutzen, weil das wesentlich schneller geht, einfach in den Open-Source-Modellen oder in OpenAI oder in Claude oder wie auch immer zu arbeiten. Ein bisschen Kontext, der schon irgendwo vorbelegt ist.
Das wäre dann also, du würdest so quasi sagen, die Hierarchie ist, ich habe kleinere Büroaufgaben, wo ich Formulierungshilfen oder Strukturierungshilfen habe. Da habe ich meine Sammlung von Prompts entweder in dem Tool gespeichert oder in der Textdatei und arbeite einfach direkt in dem jeweiligen LLM. Und dann habe ich Workflow, also Workflow, die über mehrere verbundene Systeme gehen. Da macht die Workflow-Automatisierung Sinn. Macht wahrscheinlich sogar Sinn, wenn ich gar keine LLM brauche, oder? Denn NNN, ich muss ja gar kein LLM dazu benutzen.
Also es ist wirklich erstmal nur eine Integrationsplattform. Und ein bestimmter Knoten da drin ist halt der Aufruf von LLMs, egal welche Art. So, und da kann ich dann irgendwie diese Schritte mit einbauen.
Mhm. Und wann würdest du sagen, ist die Komplexität überschritten, wo ich sage, okay, ich schreibe jetzt wirklich eine eigene Software, eine eigene Software, die im Intranet läuft, im Browser oder irgendwo im Hintergrund oder auf irgendeinem Server.
Ja, also wenn die Workflows, die ich da drin abbilde, nicht mehr sinnvoll wartbar sind und ich das Gefühl habe, ich habe dauernd Fehler, die kriege ich aber nicht eingefangen, egal wie gut ich mir da irgendwie den Prompt oder verschiedene Verzweigungen zurechtlege, dann macht das, glaube ich, Sinn, da nochmal mit einer Software-Architekten-Brille drauf zu gucken und zu überlegen, wie lässt sich das vielleicht sinnvollerweise in einer Applikation abbilden.
Das heißt also, würdest du sagen, das hat viel einfach auch mit Komplexität und Größe zu tun. Das heißt also, ich kann bei einem kleinen Problem sehr schnell sehr weit kommen, ohne einen ITler hinzuziehen zu können. Aber irgendwann ist die Schallmauer durchbrochen und ich muss halt sagen, okay, ich brauche jemanden, der sich mit Systemarchitektur auskennt, mit Fehlerbehandlung, mit Logging, mit Backups, also überhaupt diese ganzen Dinge, die man braucht, um so ein großes System.
Also wenn ich Prozessschritte klein hacken kann und die eine gewisse Größe haben und ich da vielleicht auch zwei Softwarelösungen miteinander verbinde oder irgendwas in der Art, ne, dann macht das total Sinn.
Aber es ermöglicht nicht ITlern Experimente mit KI zu machen, die über ich schreibe einen Prompt, krieg Text zurück hinausgehen, sondern wenn ich halt irgendwie ein Bild erzeugen muss, irgendwas verarbeiten. Also wenn ich halt irgendwo was in diese KI reinbekomme, kommen möchte und wieder raus.
Und auch wenn ich diese Mediensprünge habe, ich spreche etwas beispielsweise mein Smartphone ein, möchte aber, dass das verarbeitete Ergebnis danach automatisch, und das ist wahrscheinlich der Begriff, automatisch auf meinem Server abgelegt wird und danach automatisch ein nächster Schritt erfolgt. Mhm. Also wenn ich so eine Abfolge irgendwie im Sinn habe, die verschiedene Systeme oder Medien betrifft, so, dann macht das total Sinn.
Also dann für mich, meine Antwort kennst du, aber ich stelle dir die Frage für die Zuhörer. Die Frage ist Self-Hosting, was bedeutet, ich betreibe den Computer auf dem, das ist ja auch nur ein Programm, dieses Integrationsframework, das wiederum auf einem Computer, auf einem Server, der irgendwo steht, betrieben werden muss. Wann würdest du sagen, oder was sind die Gründe für oder gegen Self-Hosting? Also, das ist natürlich mehr Arbeit. Ich muss das selber installieren, ich muss Updates einspielen und so weiter. Das ist das, was man dafür bezahlt.
Ja.
Das sind die Kosten, die bei einem selber entstehen. Genau. Was spricht für und gegen Self-Hosting bei so einem Tool?
Wenn ich es wirklich produktiv nutzen möchte und damit viele Anwendungen in meinem Unternehmen vielleicht auch miteinander integrieren möchte und das wirklich robust laufen soll, weil ich dann nicht nur zwei Sachen miteinander verknüpfe, sondern vielleicht 100 Sachen miteinander verknüpfe, dann kann das Sinn machen oder dann ergibt das Sinn, wenn ich wirklich hinten dran sinnvolle Abläufe habe, um Backups zu machen, um vielleicht auch das Error-Handling irgendwie sauber machen zu können, um Sicherheitsupdates regelmäßig einzuspielen und. Mhm. Also um all die Dinge zu tun, die eigentlich so ein Hoster für einen übernimmt. So, dann hat das vielleicht auch eine gewisse Kostenersparnis, weil ich nicht auf die Cloud-Tarife angewiesen bin, sondern dann vielleicht über so ein Self-Hosting etwas günstiger wegkomme. Mhm. Aber wie gesagt, dann obliegt die Pflicht halt bei mir, das Ding sicher zu halten, zu gucken, dass ein Backup da ist, etc. Mhm. So, wenn ich für mich Experimente starte und das in einem sehr kleinen Rahmen tue, dann bin ich sehr pragmatisch und nehme mir erstmal eine Cloud-Lösung her, bevor ich sage, okay, jetzt fange ich an, das ernsthaft zu betreiben.
Aber wir halten auch fest, diese Dinger sind nicht unbedingt nur ein KI-Thema. Ich kann es komplett ohne KI nutzen. Ja. Viele von denen, N8N gab es schon lange vor dem aktuellen Hype. Mhm. Das Praktische ist, wenn ich plötzlich LLMs und so weiter da drin einsetzen kann, kann ich auf einmal Dinge automatisieren, die vorher super schwer zu automatisieren sind.
Ja.
Und das gibt dem Ganzen gerade diesen Aufwind, weil die in aller Munde sind. Ja. Weil es irgendwie so diese Hochzeit aus dieser einfachen Low-Code, das Low-Code-Thema köchelt eine Weile, aber es ist ja nie war nie der Durchbruch, aber zusammen mit der Magie, in Anführungszeichen, des LLMs, wird es auf einmal interessant, ne?
Genau, weil man jetzt halt wirklich LLMs in Prozesse integrieren oder mit einbinden kann, muss aber dabei echt aufpassen. Vielleicht ein, zwei Lerneffekte, die ich irgendwie bisher daraus mitgenommen habe, ist, in dem Moment, wo ich so ein LLM in meinen Workflow, in meinen Prozess mit einbinde, muss ich echt dreimal auf die Ergebnisse gucken, dass die Ergebnisse, die daraus purzeln, auch wirklich passen. Ne? Dasselbe wie vielleicht beispielsweise in einem Machine Learning Projekt, wo ich auch eine Fehlerrate habe. Ich
es muss das ist sogar Kauf dasselbe. Das wollte ich. Ich brenne drauf. Aber es ist exakt dasselbe.
Genau. Ja. Genau. Also da muss ich schon auf die Fehlerrate gucken. Und auch harte technische Errors können irgendwie stattfinden, weil eine Verbindung vielleicht mittlerweile nicht mehr funktioniert oder. Und auch dafür muss ich mir Lösungen überlegen, auch innerhalb so eines Tools, wie ich die Fehler, die da entstehen, abfangen kann. So. Ja. Was du mit dem Hype gemeint hast, ist wahrscheinlich nicht nur die LinkedIn-Bilder, die kursieren von diesen ganzen Workflows, sondern weil das Jahr 2025 ja auch als Jahr der KI-Agenten ausgerufen wurde. Mhm. Und da die Frage vielleicht an dich, Christoph, sind denn aus deiner Sicht die LLMs, die man in so einen Workflow, in so einen Prozess einbindet, am Ende ein Agent?
Meist nicht. In der Regel nicht. Also man unterscheidet nämlich, und deshalb ist gut, dass wir das Thema zuerst machen, man unterscheidet zwischen einer Automatisierung, einem Workflow und einem Agenten. Ja. Das ist natürlich ein Kontinuum. Also ein Agent agiert zu viel größerem Grad autonom und trifft selber Entscheidungen. Mhm. Das ist der Unterschied. In der Automatisierung läuft es im Grunde genommen von links nach rechts. Mhm. Ich habe vielleicht ein paar Pfade, Fehler. Vielleicht habe ich auch mal was in der Schleife ausgeführt wird. Mhm. Das war's. Aber es ist quasi ein Programm, wo ein LLM benutzt wird, um Stolpersteine zu überbrücken. Mhm. Ein Agent ist tatsächlich ein Programm, das zu einem gewissen Grad autonom agieren kann und sich eventuell einen eigenen Workflow ausdenken darf, wenn keiner gegeben wird. Das heißt, da erreichen wir eine ganz andere Komplexitätsstufe. Mhm. Einige dieser Plattformen bieten Agentenmodule. Mhm. Dann habe ich so ein kleines Kästchen, das sich autonom verhält. Aber auch da, das ist sehr begrenzt. Aber Agenten sind ein ganz anderes Thema. Der einzige Spoiler, alle tun so, als wäre das was Neues. Agenten sind aus den 80er Jahren. Agenten sind eine ganz olle Sache, die jetzt wieder aufgewärmt wird. Aber nein, es sind halt keine Agenten.
Und ich weiß, du hast eine sehr coole Buchempfehlung. Wir behalten uns das aber für eine kommende Folge vor.
Das Agententhema müssen wir sowieso noch mal in einer eigenen Folge angehen. Das ist ein eigenes Thema.
Ja.
Dann vielen Dank, dass du uns mal an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Mhm. Ich habe überhaupt nicht lange genug dich geärgert über all die Dinge, die dann mal schiefgegangen sind. Aber man hat ja gesehen, selbst wenn es ein bisschen holprig war, war es dann ja doch am Ende recht schnell. Und die Ergebnisse funktionieren. Ich habe es gesehen, es funktioniert wirklich. Mhm. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Bis bald.
Bis dann. Liebe Zuhörer, das war's mit unserer 10. Folge über Automatisierungsplattformen. Ob ihr jetzt zu NNN greift oder doch selbst coden wollt, Hauptsache ihr automatisiert nicht das Zuhören unseres Podcasts. Teilt uns gerne eure Fragen, Wünsche und Gedanken zur heutigen Folge über die E-Mail in der Beschreibung mit. Wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge von Künstlich Klug wieder mit dabei.